Bestattung in Deutschland ja eh so sehr strenges Thema, ja, sehr reglementiert. Ne? Du darfst ja entweder nur quasi auf dem Friedhof liegen oder halt ne?
Oder halt auf dem Plattenspieler.
Sunshine Life, Electronic Music Weekly.
Herzlich willkommen zur zweiten Folge. Ich freue mich, dass ihr am Start seid für Electronic Music Weekly oder auch EMW. Ich persönlich nenne es eigentlich nur noch so. Das hier ist euer wöchentlicher News-Podcast aus der elektronischen Musikwelt. Ich bin Katha und ich mache das Ganze hier nicht alleine, sondern habe auch immer Gäste aus der Szene. Heute ist es jemand aus dem Sunshine Live Team, meine liebe Kollegin Pauline.
Hello.
Schön, dass du da bist.
Danke für die Einladung.
Ich freue mich richtig, dass du heute diesen Podcast mit mir machst. Pauline gehört zur Sunshine Live Redaktion, bereitet auch unsere Morning Show BPM Beats per Morning mit vor, ist hinter den Kulissen ganz viel aktiv, auch mit euch da draußen im Kontakt, so Community Management. Wenn ihr uns eine WhatsApp schickt, dann kann es auch sein, dass die Antwort mal von Pauline kommt.
So sieht's aus.
So ist es. Wir schauen heute auf die News der Woche. Es war ganz schön viel los. Musikalisch, John Summit hat zum Beispiel sein Release-Date für das neue Album angekündigt. Control Escape, so wird es heißen, kommt am 15. April. Es sind ganz viele Festival-Line-Ups rausgekommen, zum Beispiel von Nature One, Medusa, Perucaville oder auch Untold. Und beim Untold-Line-Up, da habe ich persönlich hier neulich einen kleinen Freudenschrei in der Redaktion rausgehauen.
Erzähl.
Ich weiß nicht, ob du, ich glaube, du warst nicht dabei.
Ich habe mich daran erinnert.
Martin Garrix kommt zum Untold.
Crazy.
Und ich freue mich richtig, weil ich bin richtiger Martin Garrix-Fan. Ich werde auch auf dem Untold sein. Und letztes Jahr habe ich ihn verpasst, weil ich einen Tag früher abreisen musste, aus privaten Gründen. Und ich habe mir so doll gewünscht, dass er dieses Jahr nochmal kommt und ich ihn sehen kann.
Geil. Ja. Oh, freue ich mich voll für dich, voll gut.
Dankeschön. Ich bin auch richtig hyped und Martin Garrix, der startet vorher aber auch erstmal noch seine große Amerika-Tour. Die beginnt im Mai und zieht sich übers ganze Jahr. Er sagt selbst, es ist seine bisher größte Headliner-Tour. Er spielt mehr als 30 Shows quer über Krass. Nord- und Südamerika. Also das ist schon echt heftig. Und er sucht noch Support-Acts, also er sucht DJs, die das Opening spielt, bei seinen Shows. Und zwar sucht er dafür lokale Leute aus der Szene und man kann sich dafür aktuell noch bei ihm bewerben.
Oh, ist ja mega cool, auch für so Newcomer und so.
Finde ich auch richtig stabil.
Richtig gutes Mindset.
Ja, also ich habe jetzt auch gedacht, das ist wahrscheinlich für keinen von uns persönlich irgendwie relevant, weil keiner von uns wohnt in Nord- oder Südamerika und legt da auf. Aber vielleicht ihr da draußen, wer weiß.
Was noch nicht ist, kann ja auch werden.
Ja, aber richtig stabile Aktion auf jeden Fall. Also bis zum 19. Februar kann man sich auf seiner Website noch dafür bewerben.
Geil.
Auf Begeisterung stößt auch gerade das neue Bestattungsgesetz in Rheinland-Pfalz. Hätte nicht gedacht, dass wir hier mal über Bestattungen reden, aber das neue Gesetz, das gibt es schon ein paar Monate, es wurde jetzt aber nochmal konkretisiert und man darf unter anderem aus der Asche von Verstorbenen jetzt Schallplatten pressen lassen.
Boah, das habe ich auch gelesen. Das ist sehr polarisierend, glaube ich, also da scheinen sich irgendwie die Meinungen.
Ist es nicht crazy?
Ja, also, willst du deinen Opa so auf dem Schall, auf dem Plattenspieler quietschen hören?
Ich fände es ehrlich gesagt auch ein bisschen befremdlich. Aber wahrscheinlich liegt es auch daran, Bestattungen in Deutschland ja eh so sehr strenges Thema, ja, sehr reglementiert. Ne? Du darfst ja entweder nur quasi auf dem Friedhof liegen oder halt, ne?
Oder halt auf dem Plattenspieler.
Oh, jetzt wird es fast schon ein bisschen makaber hier. Aber ja, so sieht's aus. Nee, genau, also Einäscherung war ja bisher auch klar schon eine Methode, aber mit der Asche durftest du ja auch nicht machen, was du wolltest. Ja. Also die musste ja beigesetzt werden, weil Deutschland ja auch Friedhofspflicht hat.
Ja.
Und in Rheinland-Pfalz gibt's jetzt dieses sehr, sehr liberale Bestattungsgesetz seit Herbst. Und weil es wirklich eine Menge Fragen aufgeworfen hat, wurde es auch durch den Ministerrat jetzt nochmal konkretisiert. Und wie der SWR berichtet, ist es demnach jetzt erlaubt, die Asche unter anderem zu Erinnerungsstücken weiterzuverarbeiten. Also es kann Schmuck sein, es kann Keramik sein, es kann auch ein Gemälde sein. Also du kannst auch die Asche zum Beispiel in Farbe reinrühren und dann damit was malen. Und eben ganz explizit genannt wurden auch Vinylschallplatten.
Ja, ist wirklich sehr spezifisch. Also ist ja voll logisch, ist ja voll schön, irgendwie ein Erinnerungsstück zu Hause zu haben, was so greifbar ist. Aber eine Schallplatte ist wirklich absurd, finde ich.
Wäre es was für dich?
Nee. Ich finde das aber auch alles ein bisschen creepy.
Ich finde diese ganze Vorstellung ehrlich gesagt creepy. Ja. Ich weiß, man, es gehört irgendwie zum Leben dazu, aber ich bin auch noch nicht ready, mich so richtig mit dem Thema auseinanderzusetzen.
Nee.
Ich habe auch darüber nachgedacht, gibt es einen Song, also welchen Song würde man da nehmen?
Na, wahrscheinlich irgendwie naheliegend irgendwas, was einen mit dem Menschen verbindet. Aber also andererseits kann man...
Du müsstest es selbst festlegen. Also es ist jetzt nicht so, dass du als hinterbliebene Person das festlegen kannst, sondern die Person, die verstorben ist, muss das vorher verfügen.
Ach so!
Also du darfst es auch nicht selbst entscheiden und sagen, ach, ich will jetzt meinen Opa auf Platte pressen lassen, sondern der muss das vorher verfügt haben, dass das quasi mit ihm passieren soll. Oh Gott. Und ich glaube, der müsste dann auch das Lied festlegen.
Ach krass, okay. Ich dachte, man könnte dann aus Jux und Laune irgendwie sich eine Platte aussuchen. Ja, okay.
Es ist jetzt Rheinland-Pfalz, aber wir sind immer noch in Deutschland. Also.
Das ist vielleicht ganz gut. Stell dir mal vor, du landest irgendwie auf irgendeiner Ballermann-Vinyl am Ende und du willst das eigentlich gar nicht. Und dein Geist hängt so mit irgendwelchen Malle-Liedern zusammen.
Das wäre auf jeden Fall crazy. Ja, ich, für mich wäre es, glaube ich, auch nichts. Aber wenn... dann wäre es vielleicht irgendein Track von Avicii für mich tatsächlich. Mhm. Wobei Avicii auf Platte wäre auch komisch. Mhm. Weil Avicii ist einfach so Peak 2010er und da war ja irgendwie so nicht so viel mit Platten. Nee. Naja, wir beobachten das Ganze mal weiter. So. Aber wenn ihr da draußen das machen möchtet und denkt, boah, geil, natürlich will ich später mal auf Platte enden, dann go for it. In Rheinland-Pfalz könnt ihr das jetzt. Ein Track, den momentan echt viele feiern und der ziemlich abgeht, ist It Feels So Good von Mats Hasari und Ugel. Läuft auch bei Sunshine Live, habt ihr garantiert schon mal gehört. Gegen den gibt es jetzt aber Vorwürfe, denn die Idee zum Track soll nämlich geklaut sein. Der Originalsong ist von Sonic, kommt aus den 90ern und der britische Produzent Ben Hemsley hat so knapp 20 Jahre später einen Remix davon gemacht. Da war er gerade 19, müsste also 2015, 16 gewesen sein, wenn ich mich nicht verrechnet habe. Und der Remix, den hat er damals gemacht und den hat auch Mats Hasari gehört und selbst damals auch schon in DJ-Sets gespielt, was der auch dokumentiert haben soll. Das heißt, es gibt Beweise, sagt Ben Hemsley. Ja, und wieder 8 Jahre später kam jetzt von Mats Hasari und Ugel quasi exakt der gleiche Remix raus, aber halt ohne jegliche Art von Credit, so als wäre das deren eigene Idee gewesen.
Fies. Das ist halt immer so eine Sache, wenn das Label und der Künstler so viel größer ist, ne, wird das halt viel größer vermarktet. Es ist irgendwie schwieriger dann da dran zu bleiben oder das zu beweisen.
Ja, vor allem, wenn es halt wirklich um die Idee geht. Voll. Also wenn es um, wenn quasi das geistige Eigentum ist, ich hatte die Idee, aus dem Song einen Remix zu machen. Ja. Auch schwierig. Andererseits, wenn halt irgendwie klar ist, okay, der Künstler kannte diesen Remix, hat den selber gefeiert, hat den gespielt und 8 Jahre später bringt er ihn selber raus.
Schwierig.
Hat mich so ein bisschen erinnert, ich weiß nicht, ob du das damals mitbekommen hast, an diese Geschichte mit Zaustar und Robin Schulz.
Genau, daran musste ich gerade auch denken.
2022
war genau dieselbe Nummer. Nur dass Robin Schulz ja da, es war ja wirklich so Monate danach und es halt viel mehr geboomt. Es war ja auch irgendwie krass.
Ja. Ja, Ben Hemsley, der sagt auch, Leute, ehrlich gesagt, mir geht es auch nicht irgendwie ums Geld oder ich will mich da jetzt auch nicht einklagen oder so, weil der Song ist ja auch gar nicht von mir.
Ja.
Also ich hatte ja nur die Idee zu dem Remix. Aber es ist halt irgendwie so absurd, wie diese Szene manchmal auch so funktioniert.
Voll.
Und ich wollte euch einfach mal zeigen, wie diese Szene auch so sein kann. Ja,
ja, nicht so schön.
Nee. Bleiben wir noch mal kurz bei DJs. Es gibt ja auch immer mal wieder Models, die dann mit dem Auflegen anfangen. Paris Hilton, Naomi Campbell und ganz, ganz viele andere. Jetzt ist es mal andersrum. Len Farkey hat sein Laufsteg-Debüt gegeben.
Geil. Mhm. Herzlichen Glückwunsch.
Ja, also Props gehen raus. Len Farkey ist ja elementarer Bestandteil der Techno-Szene. Seit über 20 Jahren Resident im, also ist, er war quasi schon Resident im Berghain, bevor es das Berghain gab, gefühlt. Und ist auch offenbar sehr modeaffin. Also er ist auf der Berlin Fashion Week gelaufen für das Label GmbH. Das kommt aus Berlin. Hat sich für die Kollektion sowieso inspirieren lassen von den Berliner Subkulturen, von der Berliner Musik. Hat auch eine Verflechtung mit der Techno-Szene. Also die Klamotten von dem Label, die sieht man auch häufiger mal im Berghain, habe ich mir sagen lassen. Und das passt also offenbar alles ganz gut zusammen. Hast du die Fashion Week irgendwie so ein bisschen verfolgt oder ist das so gar nicht dein
Leider
Thema?
Leider gar nicht. Ich kann mich dafür gar nicht begeistern. Du?
Also ich gucke jetzt nicht aktiv rein. Ich war auch noch nie auf einer Fashion Show. Ich würde aber total gerne mal hin. Manche Sachen checke ich auch, glaube ich, einfach nicht.
Ich glaube, da reicht mein Intellekt in dem Bereich nicht für aus.
Also müsste man sich vielleicht mal reinnerden.
Ja.
Aber manche Sachen und manche Shows sehe ich irgendwie auch und denke mir, ah ja, ich check das Konzept, ist das irgendwie aesthetically pleasing, ich check die Vision. Also das finde ich dann ganz nett so auch mal anzuschauen.
Voll. Verständlich. Ist nur die Frage dann, inwiefern das der Szene irgendwie schaden könnte. Oder wenn es so...
Welcher Szene meinst du jetzt?
Der elektronischen Musikszene. Wenn das so in Clubs übertragen wird und so.
Wenn das so eine Verflechtung. Mhm. Aber ich glaube, die gibt es eigentlich schon sehr viel.
Eben.
Also ich weiß jetzt natürlich nicht, ob es stimmt, weil ich bin in dieser Fashion-Szene nicht drin. Ja. Aber es ist ja schon auch mitunter ein ähnlicher Lifestyle. Also du hast ne auch gerade Models und DJs. Du hast dieses viel um die Welt jetten, 1000 Stunden am Stück wach sein, irgendwie viel feiern auch. Also auch so ein bisschen die vielleicht negativen Seiten, das ähnelt sich, glaube ich, auch sehr. Natürlich spielt bei Fashion-Shows Musik auch eine wichtige Rolle. Gleichzeitig spielt auch Mode für die elektronische Szene eine immer größere Rolle. Ja. Also viele DJs bringen eigene Modelinien raus, machen Collaborations. Also ich glaube schon, dass das eigentlich sich sehr natürlich ergibt, dass es so eine Verflechtung gibt.
Ich habe halt Angst, dass es dann so schnell kommerzieller wird. Und dass der Szene dann eher schadet, als dass es so sich organisch entwickelt, weißt du?
Ja, ich check auf jeden Fall, was du meinst. Ich glaube, im Fall von Len Faki ist es tatsächlich jetzt sehr organisch, hat sich gut gefügt und hat irgendwie gut zusammengepasst. Ja, und während DJs wie Len Faki ja auf internationalen Bühnen präsent sind, kämpft die Live-Musikbranche hinter den Kulissen gerade mit ganz schönen Problemen. Über 130 VertreterInnen aus der Live-Musik haben nämlich einen offenen Brief an den EU-Justizkommissar unterzeichnet und fordern Hilfe von der EU dabei, den illegalen Ticket-Zweitmarkt einzudämmen. Da sind auch Festivals dabei, wie das Sziget Festival in Ungarn oder die Direktorin vom Lollapalooza in Berlin. Und es geht den Beteiligten vor allem um... Ja, so diese gewerbsmäßigen, ich nenne jetzt mal keine Namen, aber ich glaube, wir wissen alle, was gemeint ist, diese gewerbsmäßigen Plattformen und Zweithändler, die wirklich in großem Umfang Tickets weiterverkaufen, teilweise auch illegal, teilweise auch Tickets, die es gar nicht gibt. Also Betrug spielt da eine Rolle, gefälschte Tickets, horrende Preise und das ja eigentlich immer zum Schaden der Fans. Und da wünscht sich die Live-Musikbranche, dass da so ein bisschen ein Riegel vorgeschoben wird.
Komplett verständlich. Ich meine, das macht ja dann auch die Szene eher wieder kaputt. Es ist ja dann, man hat gar keine Kontrolle mehr darüber, wer kommt und wer nicht kommt. Es geht eher darum, wer zahlt mehr, der ist auch am Start. Und gerade diese Ausbeutung, wo du dir dann auch nicht sicher sein kannst, ob das wirklich alles so seriös ist.
Hast du das schon mal gemacht? Hast du schon mal auf irgendeiner sketchy Plattform versucht, ein Ticket zu kriegen?
Ich habe ehrlich gesagt auch gerade überlegt, ich habe mir noch nie ein Ticket gekauft für irgendeinen Club vorher oder so.
Aber auch so, also es gibt ja auch so größere... Also gerade Festivals ist ja auch ein Thema oder so größere Live-Shows.
Nee, auch nicht. Irgendwie, also vielleicht hatte ich auch einfach Glück mein Leben lang, dass dann nie was passiert ist. Aber, ne.
Du? Good for you. Ja. Also ich bin noch nie auf was reingefallen, aber einmal war es, glaube ich, kurz davor. Das war auch wirklich ein bisschen dumm im Nachhinein betrachtet. Es war auch dann so mit ganz normaler Überweisung und dann meldete sich die Person bei mir und war so, ah ja, das war, glaube ich, das falsche Konto und ich war so, fuck. Aber das ist irgendwie alles noch halbwegs gut gegangen und ich habe auch schon quasi aus zweiter Hand von privat, aber von Leuten, die ich nicht kannte, Tickets gekauft. Ja, ja. Aber das würde ich, glaube ich, heutzutage auch nicht mehr machen.
Voll.
Also über irgendwelche Facebook-Gruppen oder sonst was würde ich alles
Ich kenne das nur auch von Instagram, dass dann halt irgendwie unter Beiträgen kommentiert wird, na ey, ich habe noch ein Ticket über. Das ist mir halt auch immer ein bisschen suspicious. Das würde ich halt auch nicht machen. Da reicht mein Vertrauen irgendwie nicht für aus.
Ja, und suspicious ist es natürlich vor allem dann, wenn die Person das unter jeden Beitrag postet und für jedes Konzert Tickets hat. Es gab ja vor einer Weile auch so einen kleinen Skandal, dass eine von diesen großen Plattformen Tickets zum Wiederverkauf angeboten hat, als der offizielle Vorverkaufsstart noch gar nicht losgegangen war.
Oh ja.
Auch schön.
Das ist super. Das macht Sinn.
Und ich habe das tatsächlich im November mitbekommen. Da war ich auf einem Lady Gaga-Konzert. Es war ausverkauft. Und vor mir am Einlass waren Leute, die auch über eine von diesen sehr bekannten Plattformen angeblich Tickets gekauft haben, denen dann auch leider von der Security gesagt werden musste, sorry to break the news, aber diese Plattform, das ist ein Betrüger sind Betrüger, das ist Fake, ihr habt leider kein Ticket für ihn.
Och, das ist so fies. Auch dann freust du dich so und bist so aufgeregt und du spielst mit den Emotionen der Leute und dann...
Ja, und du siehst es halt irgendwie bei jedem Konzert, siehst du das in der Schlange.
Ja.
Ja. Also auf jeden Fall gut, dass da die Live-Musikbranche sagt, hallo, können wir das irgendwie auch ein bisschen gesetzlich reglementieren oder da irgendwie Hilfe kriegen. Was ich so ein bisschen kritisch sehe, wenn ich auf die Liste der Unterzeichnenden schaue, ist, dass da auch Leute dabei sind, die für Festivals oder Konzertstätten arbeiten, die inzwischen zu einem sehr großen monopolistischen Konzern gehören. Mhm. Also gerade sowas wie sehr, sehr hohe Ticketpreise, immer mehr Preisstufen, ne, noch ein extra drauf, noch mehr bezahlen, Dynamic Pricing, auch überhaupt in der Live-Musikbranche. Das wurde ja von einer großen Firma sehr vorangetrieben die letzten Jahre. Die hängt da teilweise auch so ein bisschen mit drin. Und wenn ich mir denke, ja, okay, die haben natürlich einen anderen Hintergedanken dabei, sowas dann zu verbieten. Aber ich glaube, das ist dann eher so die Ausnahme.
Ja, aber super doppelmoralisch auf jeden Fall.
Mhm. Ich drücke auf jeden Fall die Daumen, dass das irgendwie Erfolg hat, weil, wie auch die Unterzeichnenden schon gesagt haben, am Ende betrifft es immer die Fans. Voll. Die sind diejenigen, die darunter leiden. Und ja, das ist ja für die ganze Branche einfach nicht schön.
Naja, das stimmt. Boah, ja, hoffentlich ergibt sich da was. Das wäre echt cool.
Schauen wir doch zum Abschluss nochmal auf die Clubs. Da gibt es nämlich gute Nachrichten für alle in und um Regensburg. Hier wird wahrscheinlich ein neuer Club aufmachen, beziehungsweise umziehen aus Ingolstadt. Hier hatte das B1 im Herbst nach 2 Jahren Betrieb nicht wieder aufgemacht, wohl unter anderem, weil einfach zu wenig Gäste da waren und das Interesse nicht so hoch. Und laut dem regionalen Magazin Espresso geht der Betreiber jetzt nach Regensburg, weil er dort die Feierkultur und das Interesse an Techno ein bisschen höher und ein bisschen anders einschätzt und sagt, ja, dann gehe ich jetzt nach Regensburg und versuch's doch mal da mit dem
Schön.
Club.
Schön. Oh, man hört ja auch immer nur von Clubs, die gerade schließen, Tag für Tag. Ist doch eine richtig gute Nachricht.
Ja, finde ich auch gut, dass man auch als Clubbetreibender sagt, ey, dann schaue ich mich doch mal in der Region um.
Ja.
Wo könnte denn mein Konzept funktionieren?
Ja. Sich da anzupassen. Ja. Voll mutig, voll gut.
Regensburg.
Props.
Grüße gehen raus. Noch könnt ihr da nicht feiern, aber wenn es soweit ist, dann sagt gerne mal Bescheid, wie es so ist. Ja, wo auch immer ihr am Wochenende feiern geht, habt auf jeden Fall eine gute Zeit. Das hier war Electronic Music Weekly für diese Woche. Was es Neues gibt von euren Lieblings-DJs und Producern von Clubs und Festivals, das hört ihr nächsten Donnerstag wieder in einer neuen Folge. Ich freue mich sehr, Pauline, dass du heute mit dabei warst.
Danke, dass ich da sein durfte.
Und euch da draußen wünschen wir jetzt erstmal noch eine wunderschöne Woche. Lasst gerne ein Abo für den Podcast da, dann verpasst ihr in Zukunft keine Folge mehr. Und ja, macht's gut. Bis dann.
Tschüss.
Electronic Music Weekly bei Sunshine Live. Euer News-Update aus der elektronischen Musikwelt. Jeden Donnerstag. Überall, wo es Podcasts gibt.